Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagversammlung unter dem Thema Umgang mit Anfechtungen. Dazu spricht heute Nachmittag Bruder Wolfgang Kaiber.
Wir wissen alle, dass wir in der letzten Zeit leben, kurz bevor der Herr Jesus wiederkommt. Und wir wissen alle, dass diese Zeit keine leichte Zeit ist. Aber man könnte fragen, gab es jemals in der Christenheit leichte Zeiten? Aber es sind ganz besondere Zeiten, in denen wir stehen. Aber was mir wirklich Mut macht, was mich auch freut, ist, dass der Herr in diesen Tagen immer noch Menschen rettet. Erlöst, befreit. Und er ist immer noch dabei, diese Menschen weiterzuführen, zu verändern. Sie sollen immer mehr in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Aber gleichzeitig ist die Vielfalt der Verführung unglaublich groß geworden. In vielen verschiedenen Ebenen. Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich in diesen Zeiten lebe? Wie sollen wir leben da drin? Und ich glaube, wir wissen alle, wir sind das Licht der Welt. Und das Licht leuchtet am hellsten, wenn es stockfinster ist. Und genau darum geht's. Jetzt in dieser Zeit, in die Gott uns gestellt hat, sollen wir hell leuchten für die anderen. Wir lesen einmal Jakobus Kapitel 1. Umgang mit Anfechtungen und Versuchungen. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Noch die Verse 12 bis 15. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ein ernstes Wort, das hier steht. Aber es beginnt damit, dass wir uns freuen sollen, wenn wir in mancherlei Anfechtung geraten. Da sollen wir uns freuen darüber, weil dadurch unser Glaube wachsen kann, reifen kann, stärker werden kann. Das heißt, Anfechtungen sind die Normalität im Glaubensleben. Das ist völlig normal. Nur die Frage ist, wie reagieren wir, wenn die Anfechtungen kommen? Wenn Gott Glauben, unseren Glauben, deinen Glauben, meinen Glauben erprobt. Und das muss sein. Das haben wir gestern schon gelesen im ersten Petrusbrief. Es muss sein, dass wir manchmal traurig sind in diesen Anfechtungen, in diesen Prüfungen. Wenn Gott unser Leben ins Feuer hält, da ist man manchmal auch traurig. Aber hier werden wir jetzt aufgefordert, wir sollen lauter Freude dabei empfinden, weil Gott ein wunderbares Ziel mit uns hat. Wie ermutigend ist es, dass er mit uns diesen Weg geht. Dass er uns diesen Weg vorangeht. Gestern haben wir gehört, dass die Wolkensäule, die ist ja vorausgezogen dort, als sie nach Macha kamen. Die Wolkensäule hat so geführt, dass sie 3 Tage kein Wasser finden und dann kommen sie nach Mara. Da finden sie Wasser, das bitter ist. Genau diesen Weg geht Gott mit uns. Und jetzt ist die Frage, wie reagieren wir? Wir haben die eine Möglichkeit, wir können es als lauter Freude empfinden, wenn diese Zeiten da sind. Weil wir eins verstehen, wir wissen es, es dient zum Guten. Aber auf der anderen Seite sind diese Prüfungszeiten auch eine Gefahr für uns. Warum? Wir können uns dagegen auflehnen. Wir können auch murren und unzufrieden sein. Wir können unter diesem Druck mutlos werden, sogar resignieren. Und was leider auch möglich ist, wir können im Selbstmitleid versinken. O, hab ich so schwer. Und ich kann euch eins sagen, ich hatte eine wunderbare Frau. Wenn ich am Jammern war, hat sie mir immer ins Schienbein getreten. Und hat mich daran erinnert, was ich das letzte Mal gepredigt habe. Und wir brauchen manchmal in diesem Moment jemanden, der uns hilft. Weil das Selbstmitleid, das ist leider möglich. Aber wir können sogar beginnen, an Gott zu zweifeln. Meint das wirklich gut mit mir? Wir sollen es für lauter Freude achten. Warum? Der Bruder Martin hat es schon gelesen. Ich lese nochmal Vers 12. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, nämlich geistlich. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Erinnert uns das an den Apostel Paulus? Was hat dieser Mann für Prüfungen durchlebt? Was hat dieser Mann für Versuchungen durchlebt? Und am Ende seines Lebens sagt er, ich würde den gleichen Weg noch einmal gehen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Glauben bewahrt und den Lauf vollendet. Er ist am Ende seines Lebens und sagt so, und jetzt liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit. Aber nicht nur für mich, sondern für alle, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Das steht auch hier. Das heißt, es geht um Bewährung und das wird belohnt. Es geht nicht darum, wie viele haben sich bei mir bekehrt, wie viele Predigten habe ich gehalten oder was es auch sein mag. Es geht darum, lieben wir den Herrn. Und wenn wir den Herrn lieben, dann wissen wir auch, dass er uns liebt. Und deshalb, diese Wege, die ich erlebe, die du erlebst, sind die Wege des Herrn. Wenn wir nicht aus seiner Schule laufen. Bei Anfechtungen müssen wir jetzt ganz deutlich unterscheiden. Das steht ja auch in diesem Text unten in der Anmerkung. Es geht einmal um Prüfungen, die von Gott kommen, um das Gute in uns sichtbar werden zu lassen. Aber die Versuchungen, die kommen von da drin und die benutzt der Feind, um das Schlechte in uns sichtbar werden zu lassen. Das ist der Unterschied. Diese Prüfungen sollen zum Besten dienen von Gott. Aber immer dann, wenn wir in Prüfungen sind, versucht der Feind uns auch irgendwie zu locken. Ein ganz einfaches Beispiel. Abraham wird herausgerufen aus Ur. Der Gott der Herrlichkeit ist ihm erschienen und er folgt im Glauben. Das ist wirklich absolut bewundernswert. Und dann kommt dann das Land, in das Gott ihn geführt hat. Und dann kommt da eine Hungersnot. Die Hungersnot war real. Er hatte Hunger, Schafe und Tiere und viele Knechte. Und jetzt braucht er was zu essen. Und genau in dieser Prüfung vergisst er etwas. Die Verheißung Gottes. Aus dir soll ein großes Volk werden. Durch dich sollen die Menschen dieser Erde gesegnet werden. Aber er zweifelt an Gott. Und jetzt kommt er auf den Gedanken in Ägypten oder hört, in Ägypten gibt es Nahrung. Die Speicher sind voll dort. Ist doch logisch. Also auf nach Ägypten. Die Prüfung von Gott wird für ihn zu einer Versuchung. Er will satt werden. Aber er spricht nicht mit dem Herrn darüber, sondern mit seiner Frau. Wenn wir da runterkommen, könnte sein, der Pharao hat Interesse an dir. Jetzt lügt er sogar. Halbwahrheit, ist das nicht Lüge? Das heißt, diese Prüfung, die von Gott zu etwas Gutem dienen sollte, wurde für ihn zu einer Versuchung und er sündigt. Gott sei Dank, er kehrt zurück. Er kehrt zum Altar zurück, zurück ins Land. Genau das ist der richtige Weg, auch wenn wir mal versagt haben. Aber dann steht ja geschrieben in Kapitel 22 im 1. Mose, nach diesen Begebenheiten. Interessant, oder? Nachdem Abraham sich bewährt hatte, in vielen Prüfungen, aber auch immer wieder zwischendurch versagt hat. Nach diesen Begebenheiten prüfte Gott den Abraham. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Das ist eine Prüfung. Die schwerste Prüfung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und er bestand die Prüfung. Nun weiß ich, dass du mich fürchtest. So steht es geschrieben. Nicht, dass du an mich glaubst. Jetzt hat er Gott erkannt in der Tiefe. Und er fürchtete sich, ungehorsam zu sein. Aber hier müssen wir schon betonen, nicht alle Prüfungen erleben wir durch, was andere durcherlebt haben. Diese Prüfung von Abraham habe ich noch nie bestehen müssen. Gott sei Dank, bin ich dankbar. Aber will er nicht auch dein und mein Leben? 1. Korinther 10. Das tröstet mich, was hier steht. Das hilft mir, was hier steht. Hier steht im Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu. Wie oft war ich schon in meinem Leben untreu? Gott bleibt treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Das wird er nicht zulassen. Nur so viel, wie ihr, wie du und ich ertragen kann. Das weiß er viel besser wie ich. Sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist der wunderbare Trost, den wir alle haben. Aber es ist Realität, was in Psalm 66 steht. Psalm 66. Vers 10. Und wir müssen wirklich darauf achten, was hier ganz genau steht. Du, es ist immer Gott, denn du hast uns geprüft. Da steht nicht versucht. Das kommt von da drin und das benutzt der Teufel. Denn du hast uns geprüft, o Gott. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. Du hast uns ins Gefängnis geführt, hast unseren Lenden eine schwere Last auferlegt. Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen. Aber du hast uns herausgeführt, wohin? In die Fülle. Das ist gewaltig, oder? Also er legt dir und mir Lasten auf. Schwere Lasten. Das ist normal. Und jetzt prüft Gott, wie reagiert er denn? Damit wir wachsen im Glauben, damit wir reifen im Glauben, damit wir immer mehr umgestaltet werden in das Bild des Sohnes. Er hält unser Glaubensleben ins Feuer. Und das tut weh. Natürlich tut es weh. Ist es einfach, im Gefängnis zu sitzen? Auf einem Krankenlager zu liegen? Nicht mehr zu können? Du hast Menschen über unser Haupt fahren lassen. Streitwagen damals. Ne? Wie viele trampeln auf uns herum? Achte das für lauter Freude, wenn dir jemand böse Worte an den Kopf wirft. Warum? Warum? Jetzt kommt raus, was da drin ist. Also ich habe auf meinem Schreibtisch seit vielen Jahren zwei Steine liegen. Einen ganz kantigen Stein und einen ganz runden Stein. Warum? Der ist völlig glatt, völlig rund. Wie wird denn der kantige Stein rund? Nicht das Wasser. Die Steine, die reiben, gell? Und je runder, dass der Stein wird, umso mehr Kletter hat er. Und jetzt müssen unsere Kanten, meine Kanten, abgeschliffen werden, oder? Aber das tut ganz schön weh, wenn meine Kanten abgeschliffen werden. Aber Gott hat ein gutes Ziel damit. Und deshalb ist die Frage, wie gehe ich damit um? Freut euch, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet. Der Hiob, der wird auch geprüft. Wie kaum ein anderer, oder? Oder wie kein anderer. Nicht ein Sarg im Hof, 10 Särge im Hof. Sein ganzer Besitz verloren. Und dann spricht er, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich weiß, dass er später rebelliert hat. Aber er wusste etwas. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wenn ich diese Erde verlasse, bin ich bei ihm. verkürzt ausgedrückt, oder? Dieser Weg dorthin in die Ewigkeit führt durch Prüfungen und durch Versuchungen. Das ist normal, völlig normal. Das ist der Weg, den der Herr mit uns geht. Wie ist es denn, wenn ich jahrelang Schmerzen habe? Wir haben eine Schwester bei uns in der Gemeinde, seit vielen Jahren, eine junge Schwester, die kann ihren Haushalt kaum führen. Permanent immer Schmerzen. Wie ist das? Reagiere ich darauf geistlich oder fleischlich? Wie ist das, wenn ich arbeitslos werde, wenn ich benachteiligt werde, ungerecht behandelt werde? Wie ist das, wenn geliebte Menschen sterben, so wie bei Hiob? Wie reagiere ich dann? Oder wie reagiere ich, wenn es in der Gemeinde Geschwister gibt, die immer das letzte Wort haben, immer Recht haben wollen, die merkwürdige Lehrmeinungen haben? Und jetzt könnten wir wieder eine Liste aufstellen. Wie reagiere ich, geistlich oder fleischlich? Der Herr weiß genau, welchen Charakter du und ich haben. Und er stellt uns mit Menschen zusammen, an denen wir uns reiben. Deshalb die zwei Steine. Wir reiben uns an ihnen, oder? Manchmal reibe ich mich auch am Ehepartner, an den Kindern. Merken wir, dass Gott dabei ist, meinen Charakter zu verändern? Will ich mich verändern lassen? Wie oft klagen wir über diesen oder jenen? Und Gott hat diesen oder jenen in mein Leben gestellt. Mit einem guten Ziel. Deshalb sollten wir lernen, dankbar zu sein für diesen schwierigen Bruder, für diese unangenehme Schwester. Die dienen zu unserem Besten. Damit wir lernen, zu lieben, so wie Christus uns liebt. Wen hat er geliebt? Freundliche, nette, sympathische Menschen, ja? Keiner hier drin kennt mein Leben von früher, ne? Ich erschrecke heute noch darüber, über so manches, was ich früher getan habe. Und deshalb ist der eine Vers in Jeremia für mich von ungeheurer Bedeutung. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ist das zu begreifen? Wen hat er geliebt? Bösartige Menschen. Widerwärtige Menschen. Und wisst ihr, was die Steigerung ist? Er wusste genau, wie ich 37 Jahre als Christ leben würde. Darüber bin ich noch mehr beschämt, wie über das alte Leben. Und jetzt versucht er, diesen Menschen zu verändern, durch Prüfungen. Aber wie gesagt, diese Prüfungen von Gott, die etwas Gutes bewirken sollen, können leider auch Versuchungen zur Sünde für uns werden. Wir haben die Möglichkeit, wenn diese Prüfung kommt, zu glauben, zu murren, unzufrieden zu sein, uns aufzulehnen und so weiter. Wie war das eigentlich bei Adam und Eva? Das waren vollkommene Menschen. Die hatten gar keine Vergangenheit wie ich. Die lebten in einer vollkommenen Umgebung. Die waren ohne Sünde. Die kannten gar keine Sünde. Die kannten nichts Böses. Und sie hatten eine vollkommene Gemeinschaft mit Gott. Und dann kommt eine Prüfung. Die leichteste Prüfung, die es überhaupt nur geben kann. Gott prüfte diese Menschen, die ich geschaffen habe. Liebt der Mensch mich? Vertraut er mir? Ist er bereit, das zu tun, was ich ihm sage? Und ich sage es jetzt nochmal, das war die leichteste Prüfung, die es überhaupt nur geben kann. Warum? 1. Mose Kapitel 2. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Erschreckt uns das nicht etwas? Ein Gebot übertreten, sterben. Aber was steht hier? Ihr dürft essen von allen Bäumen des Gartens. Sie konnten aussuchen, welche Frucht sie auch essen wollten. Alle Bäume durften sie gebrauchen. Nur von einem einzigen Baum nicht. Ich habe manchmal das Beispiel verwendet. Stellt euch doch mal bitte vor, hier drin in diesem Raum liegen jetzt 10 Millionen Gummibärchen. Und eins davon ist nur rot. Und ich werde jetzt sagen, ihr dürft alle Gummibärchen essen, nur das eine rote nicht. Ist das schwer? Ist das schwer? Aber so ist der Mensch, ne? Der eine Baum der Erkenntnis war die Probe, die Prüfung. Ist er bereit, der Mensch, das zu tun, was ich sage? Ist dieser Mensch bereit, mir, dem Allmächtigen, gehorsam zu sein? Liebt der Mensch mich so sehr, dass er bereit ist, das zu tun, was ich sage? Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Aber da gab es noch jemand, die Schlange, der Teufel. Und das hat Gott zugelassen. Das war notwendig, um diese Prüfung ausreifen zu lassen. So, und jetzt hört die Eva und der Adam der Schlange zu. War Adam nicht dabei? Die Eva aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war. So steht es da, ne? Und was macht der Teufel? Stellt ja nur eine Frage. Und so stellt heute der Teufel immer auch uns eine Frage. Bist du ganz sicher, dass es so genau geschrieben steht? Und dann stellt er ja, also er lügt, nicht direkt zuerst, aber dann kommt die direkte Lüge. Jetzt lese ich mal 1. Mose Kapitel 2, Vers 5. Sondern Gott weiß, spricht hier der Teufel, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und sie gab davon ihrem Mann, der bei ihr war und er aß. Genau das ist es. Diese Prüfung von Gott war leicht zu bestehen, könnte man sagen. Aber es wurde zu einer Versuchung. Warum? Weil die Eva zuhörte. Zuhörte. Und nicht sofort sagte, stopp, Gott hat gesagt. Und was macht Jesus Christus, als er vom Teufel versucht wurde? Es steht geschrieben. Und jetzt, Geschwister, mal ganz offen und ganz ehrlich. Wie gut kennen wir noch das Wort Gottes, um sagen zu können, es steht geschrieben, Gott hat gesagt. Das ist das Problem heute. Das entscheidende Problem heute. Gott prüft auch heute unseren Glauben. Aber wie reagieren wir darauf? Das ist die Frage. Es steht geschrieben. Gleichgültig, was die Christenheit heute lebt. Das spielt erstmal überhaupt gar keine Rolle. Es geht darum, was steht in diesem Wort Gottes geschrieben. Aber es war das Entscheidende passiert. Der Teufel spricht etwas an da drin. Und deshalb sah sie, sein wie Gott, ist doch begehrenswert, oder? Aber das war noch nicht das entscheidende Problem. Aber es war ein Gedanke, den hat sie bis jetzt noch nicht gedacht. Also noch höher hinauf zu kommen, das wäre doch was, oder? Die erste Stelle einzunehmen. Und dann sah sie, dass genau der Vorgang sah. Und was sie sah, war begehrenswert. Aber das war immer noch nicht die Sünde. Sondern sie nahm und aß. An dem Tag, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Das Essen war das Problem. Aber das vorher, jetzt war ein Begehren in dir, in Eva drin. Und der Adam hat auch nicht reagiert. Und dann aßen beide. Und daran hat sich bis heute überhaupt nichts geändert. Das heißt, die verbotene Frucht kommt aus der Welt. Und das Begehren ist hier im Fleisch. Und der Versucher ist immer der Satan. Daran hat sich nichts geändert. Und das kann man jetzt auf unglaublich viele Beispiele übertragen. Und hier drin sitzt kein einziger, darf ich das behaupten, der davon frei ist. Kein einziger. Lest mal erstmal noch Jakobus, bevor ich in den Galaterbrief noch gehe. Noch einmal Jakobus, Kapitel 1. Niemand, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Er hat Adam und Eva nicht versucht zum Sündigen, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und das ist eine Realität. Und die sollten wir heute nicht übersehen. Jakobus sagt, dass die Quelle des Bösen niemals Gott ist. Er wird nie jemand versuchen, dass, oder dorthin führen, dass er sündigen soll. Das stimmt nicht. Er prüft. Und er will das Gute in uns hervorholen und der Feind genau das Gegenteil. Das heißt, die Lust, das Begehren nach etwas Verbotenem, das steckt da drin, auch nach der Wiedergeburt. Nicht nur vorher, sondern auch nachher. Das wird nie anders. Und deshalb sollten wir es nicht machen wie Adam und Eva. Adam war überzeugt, die Eva war ja schuld, ne? Also ich kann ja nichts dafür. Die Eva hat mich ja verführt. Aber die Eva war ja auch nicht schuld, das war eigentlich die Schlange. Sie hat doch. Ja, aber im Grunde ist ja Gott schuld, ne? Wieso hat er denn die Schlange da in den Garten gelassen? Wir merken, wir schieben das manchmal weg. Und wir schieben heute für unsere Begierden, die wir ausleben, auf jemand anders. Ja, wenn mein Ehepartner nicht, wenn der Bruder nicht, die Schwester nicht. Nein, nein. Auch der Teufel ist nicht schuld. Du allein und ich allein. Wir haben in uns die Kraft, durch den Geist Gottes, durch das Wort Gottes, Nein zu sagen. Wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen. In der Welt, wo ich früher gelebt habe, 36 Jahre lang, da habe ich nicht Nein gesagt zur Sünde. Ich habe es gern gemacht. Das hat auch Freude gemacht. Glaubt ihr mir das? Aber jetzt habe ich etwas in mir, stopp, das ist nicht richtig. Und jetzt kann ich geistig reagieren oder fleischlich reagieren. Galater 5. Und was hier steht, sollten wir nicht leugnen. Das ist einfach ein Fakt, eine Tatsache, die hier steht. Paulus schreibt hier, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Seit dem Tag meiner Wiedergeburt, seit dem Tag eurer Wiedergeburt, kennt ihr plötzlich einen Kampf, den ich früher nicht kannte. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Dieser Kampf besteht seit dem Tag der Wiedergeburt, bis ich die Erde wieder verlasse. Es wird niemals aufhören, niemals. Der Kampf besteht zwischen Geist und Fleisch. Und die streiten miteinander. Und deshalb kommt es manchmal vor, dass ich nicht das tue, was ich eigentlich will, weil ich dem Fleisch nachgebe. Es gäbe eigentlich eine ganz einfache Lösung für das Problem. Wenn eine Prüfung kommt, und der Feind dann versucht, mein Fleisch anzuregen, weicht dieser Prüfung aus, entsteht dieser Kampf. Aber immer dann, wenn wir im Geist wandeln, habe ich Sieg. Das Problem ist, im Geist zu wandeln. Wisst ihr, ich habe früher viele Hilfstransporte gemacht, 14 Tage, Tag und Nacht unterwegs. Und dann kommt man heim und war noch junggläubig. Und dann legt man sich wieder David auf die Couch und ruht sich aus. Und dann schlägt der Feind zu. Nicht die 14 Tage unterwegs. Da ist gar nichts passiert. Manchmal. Aber genau dann, wenn man sich niederlässt, die Waffenrüstung ablegt, zack, jetzt kommt er. Der wartet genau auf den richtigen Moment. Aber die Lösung ist wirklich, wenn wir im Geist wandeln, werden wir geistlich reagieren können. Und deshalb ist die Frage, wer bekommt bei uns Nahrung? Und das ist das, was mich heute so sehr erschreckt. Das beginnt schon damit, was für Lieder manchmal gesungen werden, was für Predigten gehalten werden und wie man sein Glaubensleben lebt. Bin ich morgens jemand, der sich satt isst? Da steht nicht, wie viel. Satt essen. Darum geht es, 2. Mose 16. Ne? Jeder soll so viel sammeln, bis er satt ist. Und wenn wir uns satt essen am Wort Gottes, können wir geistig reagieren. Darum geht es. Also Gott stellt die Prüfungen in unser Leben, damit wir manchmal, wieso habe ich jetzt versagt? Wieder ein ganz einfaches Beispiel. Ich war Lehrer, viele Jahre. Und ich glaube, die Schüler sitzen nicht alle so da wie ihr. Da geht's manchmal drunter und drüber. So, und jetzt bin ich mit dem Fahrrad heimgefahren und dachte, Mann, warum habe ich mich heute so aufgeregt? Ich habe keine bösen Worte gesprochen, aber innerlich war ich wütend, manchmal. Da habe ich nicht überlegt, warum war der Schüler so? Warum habe ich so reagiert? Warum? Wenn ich im Geist wandle, bin ich ruhig, sachlich, klar, nüchtern und bestrafe ihn zum Beispiel. Wütend werden heißt, oh, da stimmt was nicht. Denkt ihr auch so? Wenn der Autofahrer dir die Vorfahrt nimmt, wie reagierst du? Wie denn? Je nachdem, ne? Je nachdem, ob der innere Mensch, der geistige Mensch Nahrung bekommt oder der andere. Je nachdem. Vers 14, Jakobusbrief nochmal. Jakobus, Kapitel 1, Vers 14. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Tag für Tag. Im Grunde ohne Ausnahme, wenn wir in den Alltag hinausgehen, werden wir konfrontiert mit Versuchungen, oder? Wenn ich mit dem Zug fahre im Sommer, ist es ganz besonders stark. Da muss ich mir vorher schon vornehmen, an bestimmte Plätze nicht zu schauen. Ne? Wie leicht bekleidet manche Frauen sind, ist schon klar. Ne? Oder wenn Schüler in die Schule gehen, oder wenn ich unterwegs bin und sehe ein Plakat, oder Zeitschriften, wenn man sie in die Hand nimmt oder nicht in die Hand nimmt, wenn man zum Friseur geht oder wenn man beim Tanken bezahlt, was sieht man da? Viele nackte Tatsachen, oder? Das ist die Realität heute. Völlige Realität. Das heißt, egal wo ich unterwegs bin, ich werde konfrontiert. Und jetzt gibt es etwas ganz Einfaches, schau einfach nicht hin. Schafft ihr das? Ich bin mit einem Gemeindeleiter mit dem Auto in die Gemeinde gefahren. Ne? Und plötzlich sehe ich ein Riesenplakat, guck hin, bis ich wahrgenommen habe, was das ist, war es ja schon zu spät. Ich habe ein Buch gelesen. Da schreibt dieser Autor plötzlich in den Zeilen, lies das nicht. Habe ich das gemerkt, habe ich es gelesen, oder? Ja, warum schreibt er das? Ja, ganz einfach, um die Tatsache darzustellen, wenn, jetzt, das gilt für uns Männer, wenn eine halbnackte Frau traumhaft schön auf der Straße vorbeiläuft, schau da nicht hin. Entschuldigung. Wer kann das? Das ist unmöglich, völlig unmöglich. Das ist auch nicht schlimm, oder? Wenn ich das sehe. Aber jetzt beginnt der Prozess. Was steht hier? Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Plötzlich sah die Eva, der Achan, der sah. Aber was war das Problem von Achan? Er hat nicht nur gesehen, den Mandel. Der hat nicht nur das Silber gesehen. Er hat es bewertet. Ein kostbarer Mandel. Er hat es abgewogen. Er hat es gezählt. Das war auch noch keine Sünde. Aber jetzt hat er begehrt. Und jetzt nahm er. Das war der Prozess. Was steht hier? Niemand sage, Entschuldigung, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und jetzt müssen wir ganz ehrlich werden, und das kann ich jetzt als Mann wirklich bestätigen. Ich sehe diese halbnackte Frau. Und ich kann sogar sagen, das ist eine traumhaft schöne Frau. Ist das Sünde? Aber jetzt wird es gefährlich. Wisst ihr, was der Bruder weiter schreibt in dem Buch? Ich sah sie im Baumarkt reinlaufen. Und jetzt habe ich mich dabei ertappt, dass ich beim nächsten Flur geguckt habe, kommt sie wieder? Aber es ist immer noch keine Sünde. Nur das ist genau die Methode, wie der Feind uns lockt. Und jetzt ist sie ja heute so leicht geworden. Sitzt hier einer unter uns, der als Christ in den Pornoladen gehen würde? Schon eine komische Frage, oder? Würde ich in den Pornoladen gehen? Ja, niemals. Da wird man sich schämen, ne? Und was tragen wir mit uns? Fast alle oder jeder? In den Pornoladen. Oder ist das falsch? Ein Knopfdruck und ich bin im Pornoladen. Ist das klar? Aber ich kann das Ding auch benutzen, um was Gutes zu tun. Natürlich. Aber kennen wir die Sprengkraft in diesem Gerät? Und wie viele sind süchtig heute danach? Ich kann nichts dagegen tun, dass die Frauen so rumlaufen. Ich sage mal ganz ehrlich, ich war jetzt vor Weihnachten war ich 3 Wochen in Thailand. Das hört sich merkwürdig an, ne? Da geht man nach Thailand. Aber ich habe da Christen kennengelernt, die dort evangelisieren. Und wisst ihr, was mich gewundert hat? Nach 10 Tagen habe ich zum ersten Mal, ich bin richtig erschrocken, 2 junge Frauen gesehen, die im Minirock an mir vorbeigelaufen sind. Nach 10 Tagen. Ich weiß, was dort alles abläuft. Aber ich sah nach 10 Tagen zum ersten Mal. Und es hat mich überrascht. In Deutschland habe ich mich dran gewöhnt. Was steht hier? Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Und es gibt ja tausende von Dingen, wo ich gereizt und gelockt werden kann, wo ich danach greife. Schaut mal, der Absalom, der begehrte eine Krone, oder? Der nahm. Und der Simson, der liebte die Philisterfrauen und der nahm. Sie zu begehren ist die eine Seite, aber zu nehmen ist die nächste Seite. Und wie oft sind es manchmal so die harmlosen Dinge? Schau mal, ich gehe nochmal auf das Smartphone zurück. Ich habe viele Jahre keins gehabt, jetzt habe ich eins. Warum? Wir haben einen Bruder in Peru, damit kann ich ihn erreichen. Wir können telefonieren miteinander. Früher hatten wir manchmal 4 Wochen keinen Kontakt. Aber jetzt schreibt man eine Nachricht und jetzt macht man dies und dann macht man das und plötzlich kommt ein Bild. Kann ich auch nicht vermeiden, oder? Und ich keine böse Absicht. Aber schaffen wir es dann immer, nicht hinzuschauen? Und wie ist es? Man sucht kurz Werbung, ne? Für Kleider, für irgendwelche Gegenstände, die man braucht. Wie viele Stunden verbringst du dann daran? Wie viele Stunden? Das müssen nicht immer die brutalen Sünden sein, die schrecklichen Sünden. Aber es geht so schleichend, eins nach dem anderen. Und das ist genau dieser Prozess, der hier beschrieben wird, sondern jeder Einzelne wird versucht. Reisen von einem Kontinent zum anderen, tolle Autos oder was es auch sein mag. Man wird immer wieder versucht, es wird immer wieder die Begierde angesprochen, man wird immer wieder gereizt, man wird immer wieder gelockt. Gelockt? Was heißt das eigentlich? Einen Haken, einen Köder machen, damit man gelockt wird. Und der Köder ist wunderschön, oder? Ein Angler weiß es. Der braucht einen guten Köder, um den Fisch anzulocken, damit der Fisch zubeißt. Und das ist bei dir und bei mir nicht anders. Wir sind nicht frei von diesen Lüsten in uns. Die sind da. Dieser Begierde ist der Antrieb. Dann steht hier im Vers 15 danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde und die Sünde, aber wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Ist uns eigentlich dieser Vorgang wirklich bewusst? Nochmal der erste Blick, ist keine Sünde. Auch zu sagen, auch das ist wirklich interessant, das Ganze. Ist nur nicht das Problem. Der Achan, als er das sah und bewertet hat, hat er noch nicht gesündigt, sondern erst in dem Moment, wo es nahm. Die Eva, als sie zugebissen hat, da kam die Sünde. Das war die Sünde und das brachte für die Eva den Tod. An dem Tag, wo er davon isst, müsste er sterben. Da kam der geistige Tod. Und das ist das, was uns heute alle betrifft. Aber wir stehen auch in der Gefahr, durch das, dass wir uns locken und reizen lassen zu sündigen und in der Sünde bleiben, kann der Tod kommen. Was sagt Gott zu Kain? Nachdem das Böse in ihm aufgestiegen ist, die bösen Gedanken über seinen Bruder, herrsche über sie. Und wir können über die Sünde herrschen, weil die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Aber wir können wieder der Sünde Raum geben. Das ist das Problem in vielen Bereichen. Ich habe viel jetzt über sexuelle Dinge gesprochen. Wie ist es denn, wenn ein Mensch mir das Leben schwer macht? Vielleicht sogar der eigene Ehepartner. Da kommt da drin auch etwas, was mich reizt. Dem zeige ich es jetzt. Das geht nicht so schnell. Das geht ganz langsam. Und irgendwann schlägt man, ich formuliere es jetzt so, schlägt man zu. Vielleicht nur in Gedanken. Aber genau das ist dieser Prozess, der auf vielen verschiedenen Ebenen ausreift. Römer 6. Was geschieht denn, wenn ich mit der Sünde anfange zu spielen? Was geschieht denn dadurch, wenn ich dann auch zubeiße und esse? Was geschieht denn dadurch? Dadurch wird der Geist Gottes gedämpft. Natürlich, wir Christen haben doch die einfache Möglichkeit, eine Sünde sofort zu bekennen und auszuräumen und dann ist alles wieder in Ordnung. Aber nicht immer tun wir das. Manchmal haben wir auch gute Erklärungen, wie die Eva und wie der Adam. Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingibt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Die Sünde tötet. Wenn wir beginnen, in der Sünde zu leben, tötet sie. Sie tötet die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und dann geht es ganz schnell und ganz steil den Berg runter. Nochmal, das Wunderbare ist, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Er vergibt uns die Sünde, wenn wir sie bekennen. Aber wisst ihr, diese Sünde, dieses Begehren, diese Lust kann Macht über uns gewinnen, so dass wir in der Sünde bleiben. Und solche Geschwister kenne ich leider auch, die in der Sünde geblieben sind. Hat David nicht radikal versagt? Ja, was war das denn beim David? Er ist nicht in den Krieg gezogen, hat sich einfach daheim gemütlich auf die Couch gelegt und am Abend steht er auf und sieht diese Frau da auf dem Bach baden. Ja, was macht denn die eigentlich da auf dem Dach und badet am helllichten Tag, wo es noch hell war? Warum? Die Waffenrüstung abgelegt, sich gemütlich gemacht und dann sieht man plötzlich. Und der König David hat sie genommen. Das war kein Affekt. Der hat sie holen lassen. Der hat gut überlegt, was er tut. Und jetzt könnten wir sagen, wie kann ein Mann wie David so etwas tun? Ihm ist es passiert und dir und mir manchmal auch. Aber was hat David dann getan? Nichts. Mindestens 9 Monate nichts, bis der Nathan kam. Du bist der Mann. Aber wenn wir uns versündigt haben, so wie David, vielleicht nicht in der Tat wie David, vielleicht nur in Gedanken, nur was wir gesehen haben und begehrt haben, wie hat denn David Buße getan? Und vielleicht das sollten wir vor Augen haben, wenn es passiert ist. Schlagen wir mal Psalm 51 auf. Psalm 51. Ich sage jetzt mal hier was ganz Persönliches. Ich war 48 Jahre absolut glücklich verheiratet. Ich hatte nie, wirklich, das kann ich vom Herrn bezeugen, nie ein Problem als wiedergeborener Christ sexuelle Gedanken zu haben. Jetzt meine Frau 2,5 Jahre tot. Jetzt kenne ich eine Anfechtung, die ich bis dahin noch nicht hatte. Und wenn man jetzt an diesem Punkt sich versündigt, was dann? Und es gibt viele heute, die an dem Punkt sich versündigen. Was sagt David, nachdem der Nathan bei ihm war? Vers 5. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Damit du Recht behältst und du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Schämen wir uns, wenn wir uns haben locken lassen von unseren Begierden, egal in welcher Richtung? Ist uns wirklich bewusst, dass ich allein an Gott sündige und böse ist in seinen Augen? Dieses Schämen geht verloren. Diese Gottesfurcht geht verloren. Und davon werden wir gebannt. Sünde ist immer schlimm. Sünde trennt immer. Sünde dämpft den Heiligen Geist. Sünde verhindert, dass ich weiterhin mit Freude dem Herrn diene. Sünde verhindert, dass ich den Herrn anbete. Sünde zerstört alles. Ist uns das noch bewusst? Gottes Furcht bedeutet, das Böse zu hassen, einen Ekel davor zu haben. Und ich bin froh, dass so Beispiele wie David in der Bibel stehen, oder von Salomo, oder egal, wen man nehmen mag. Es heißt, auch diese Männer Gottes haben versagt. Nur, es geht um Umkehr. Bei Salomo lese ich keine Umkehr. Ich sehe hier bei David eine Umkehr. Er hat wirklich in der Tiefe verstanden, was Sünde bedeutet und dass damit der Name Gottes gelästert wird. Der Name Gottes wird gelästert, wenn wir sündigen. So was bei David. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Vorausgehen die Verse, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und diese Sünden im tiefsten Meer versenkt. Und jetzt schreibt Johannes im Kapitel 2, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist die Normalität. Wir müssen nicht sündigen. Die Sünde hat keine Macht über uns und wir können der Sünde widerstehen, wir können der Sünde fliehen. Und wenn jemand sündigt, dass es leider auch war. Es ist einfach nicht wahr, dass wir Christen nicht mehr sündigen. Wir sündigen noch, leider. Und wenn wir sündigen, so haben wir einen Fürsprecher. Das ist das Wichtige. Wir haben. Das heißt, auch wenn wir in der Prüfung versagt haben, wenn wir uns locken ließen vom Feind, wir haben etwas, einen Fürsprecher, der dann an uns wirkt. Nur wenn man in der Sünde bleibt, und da schreibt Jakobus drüber, dann wird's gefährlich. Wenn wir in der Sünde bleiben, dann gewinnt die Sünde Macht über uns. Dann wächst sie uns über den Kopf. Und deshalb ist es so wichtig, beides im Auge zu behalten. Gott will uns immer wieder die Sünde vergeben. Aber wie oft bekennen wir eine Sünde und tun sofort weiter? Ich nehme mal ein Beispiel. Ich war von einer Jugendfreizeit, da kommt ein Jugendlicher nach einem Thema zu mir und sagt zu mir, dass er sich immer wieder im Internet versündigt. Und er will das nicht und er möchte frei werden davon, all diese Dinge. So und jetzt? Habe ich ihn gefragt, wo steht denn der Computer? Sagt er, in meinem Zimmer. Da sage ich, ja, ist ganz einfach, stellen doch einfach raus auf der Flur ins Wohnzimmer. Dann wird es schwieriger, ne? Seine Reaktion war merkwürdig. Er hat nichts gesagt, aber ich habe gemerkt, das will er nicht. Sag ich, willst du deinen Computer rausstellen in die Flur? Gibt er keine Antwort. Sag ich, ja, was willst du eigentlich? Du willst ja jetzt nur ein gutes Gewissen holen, weiter sündigen. Und dann stand er auf und ging. Merken wir was? Wir machen uns manchmal selber was vor. Will ich mit der Sünde brechen? Das ist die Frage. Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Wie wir damit umgehen sollen? Kolosser 3. Kolosser Kapitel 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Tötet. Wie tötet man denn? Wie tötet man? So wie der Samuel beim Agag, der hat ihn in Stücke gehauen. Das würde bedeuten, in diesem Beispiel, geheim, nimm den Hammer und haust das Ding zusammen. Ist das jetzt übertrieben oder nicht? Da kam ein Ehemann, der das gleiche Problem hatte, Handy, Smartphone und Computer. Und immer wieder hat er erzählt, da ich sage, geh heim, nimm einen Hammer und haus zusammen. Nächster Morgen kommt er, es waren gerade 2.500 Euro, die ich zusammengehauen habe. Ist das zu radikal? Tötet, da steht's. Und manchmal sollten wir töten. Ne? Warum? Damit wir ein Licht sein können in dieser Welt. Nochmal, die Verlockungen sind da. Die Köder, die sind ausgelegt. Und oft beißen wir auch zu, in den verschiedensten Richtungen. Aber dann gilt es, radikal vorzugehen. Es geht um dein Leben. Es geht um dein ewiges Leben. Das schreibt Jakobus. Es ist möglich, dass ich dadurch, dass ich in der Sünde lebe, geistlich sterbe. Darum geht's. Ja, was können wir dagegen tun? Es gibt zwei Möglichkeiten, Lust zu haben. Lust nach den Dingen dieser Welt, nach dem mein Fleisch gelüstet, oder Psalm 1, schlagt mal auf, Psalm 1. Das ist das zweite Beispiel. Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat, an was? Am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Hast du Lust nach dem Wort Gottes? Du kannst unmöglich Lust nach dem Wort Gottes haben und nach den fleischlichen Töpfen dieser Welt. Fleischtöpfen dieser Welt. Geht nicht. Entweder oder. Entweder wandeln wir am Geist oder am Fleisch. Das sind die zwei Möglichkeiten. Das heißt, Gott wird uns immer wieder prüfen. Er prüft uns, damit wir erkennen, zu was wir noch in der Lage sind. Und wir Christen können jede Sünde tun, die die Welt auch tut. Wir Christen können die gleichen Sünden begehen wie diese Welt. Nur wir haben die Möglichkeit, zu widerstehen, zu fliehen. Wir haben die Möglichkeit, eine Lust zu haben nach dem Wort Gottes. Hast du Lust nach dem Wort Gottes? Hast du ein tiefes Verlangen nach der Herrlichkeit des Herrn zu sehen? Die Herrlichkeit des Herrn zu sehen? Wenn wir im Geist wandeln, können wir nicht im Fleisch leben. Das ist die Lösung. Das Wort Gottes, an dem sollten wir satt werden. Und wirklich immer wieder drüber nachdenken, wie ist eigentlich der Herr, was hat der Herr für uns getan? Das sollte uns erfüllen. Da werden wir trotzdem nicht frei von diesen Begierden. Die bleiben bis zum Ende. Das wird nie anders werden. Schlagen wir mal noch Jakobus auf. Wem geben wir Nahrung? Das ist der entscheidende Gedanke. Ne? Jakobus, Kapitel 4. Vers 7. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das Problem ist oft das geteilte Herz. Mein Herz sollte ja erfüllt sein von ihm ganz allein. Meine erste Liebe sollte ihm gehören. Die seine Erscheinung lieb gewonnen haben, liebe ich ihn mehr wie alles andere. Nochmal ein Beispiel von meiner Frau. Meine Frau war 9 Jahre vor mir gläubig. Und dann kam ich auch zum Glauben. Und nach ein paar Wochen sagte sie dann zu mir, Wolfgang, jetzt kann ich dir sagen, ich liebe den Herrn mehr wie dich. Da habe ich mich geärgert. Das geht doch nicht, oder? Aber nachdem ich das auch sagen konnte, hatten wir eine perfekte Ehe. Mein Herz ist voll von was? Ist die Frage, ne? Das heißt, das geteilte Herz, so halb da und halb da, ne? Nach beiden Seiten zu hinken. Aber bin ich auch bereit, mich Gott zu unterwerfen? Bin ich bereit, mich Gott zu unterwerfen? Wie oft tun wir das im Leben? Bei der Wiedergeburt habe ich es gemacht, vor 37 Jahren. Und jetzt? Ich kann mich an die Momente erinnern, die könnte ich jetzt auflisten, wo ich das immer wieder wiederholt habe, mich Gott zu unterwerfen. Widersteht dem Teufel. Dazu brauche ich eine Waffenrüstung. Dann flieht er vor euch. Naht euch zu Gott. Ja, er wohnt doch in mir. Was ist eigentlich Heiligung? Was ist Heiligung? Er wegjagen von da, von dem Leben von früher, hinjagen dorthin, wo er ist. Reinigt die Hände. Wir machen uns immer wieder schmutzig. Leben wir in der Reinigung? Leben wir in der Buße? Leben wir in der Buße, in der Umkehr, in der Reinigung. Weiht eure Herzen, heiligt eure Herzen ihm. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Dann sind die Verlockungen trotzdem da, immer wieder. Aber ich kann widerstehen. Ich kann Nein sagen. Meine Deborah, die war 7, 8 Jahre alt ungefähr. Fuhren wir mit dem Auto und dann sitzt sie hinten drin und schreit, Nein! Da sind wir erschrocken. Deborah, was hast du denn für ein Problem? Der Teufel wollte mir gerade einen schlechten Gedanken in den Kopf geben, ich habe widerstanden. Können wir was lernen, oder? Und darum geht's. Nochmal diese Prüfungen von Gott. Die Versuchungen werden nie aufhören. Sie dienen auf der einen Seite zum Guten, der Teufel will uns zur Sünde verführen. In dem Spannungsfeld sind wir jetzt. Wie reagieren wir darauf? Darum geht's. Amen. Lasst uns noch beten, soweit es geht, aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen immer wieder neu staunen darüber, immer wieder neu im Herzen ergriffen sein darüber, was du bereit warst für Sünder wie uns zu tun. Du hast diesen Zorneskelch aus der Hand deines Vaters genommen, du hast ihn bis zur bitteren Neige ausgetrunken. Du warst bereit, dich zur Sünde machen zu lassen. Du, der Reine, der Vollkommene, der Gerechte, der Heilige, der Herr aller Herren, der König aller Herren. Du hast dich so tief erniedrigt, du hast Knechtsgestalt angenommen und warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Herr, es hat dich alles gekostet, Menschen wie uns teuer zu erkaufen, aber jetzt sind wir dein Eigentum, wir gehören dir. Und du hast uns zu Heiligen, zu Priestern gemacht, zu einem heiligen Volk, damit wir deine Tugenden offenbaren, damit wir dein Wesen offenbaren können. Aber Herr, das Leben besteht auch aus einer Hochschule, die eine Tiefschule ist, wo du uns demütig werden lässt, wo du uns ja sanftmütig werden lassen willst, wo wir deinen Frieden, deine Freude, deine Liebe ausleben sollen. Aber Herr, es geht manchmal auch durch die Tiefen, durch Prüfungen, die schmerzhaft sind, durch das Feuer, durch Gefängnis oder was es auch sein mag. Aber Herr, du möchtest, dass wir darin wachsen, dass wir darin stark werden und dass unser Glaube dadurch ausreifen kann. Aber Herr, du weißt auch, wie sehr wir deine Hilfe brauchen, wenn der Feind uns lockt, wenn die Welt uns lockt, wenn unsere Begierden immer wieder aufbrechen und etwas begehren, was Sünde ist vor dir. Du kennst diese Verlockung des im Internet heute, in dieser Welt, die so gottlos geworden ist. Aber Herr, ich bin so dankbar, dass wir zu dir aufschauen dürfen. Du bist unser Tröster, du bist unser Helfer. Und ich bin so von Herzen dankbar, dass du unsere Sünde immer wieder vergibst, wenn wir sie bekennen und bereuen. Und danke, dass wir dich als Fürsprecher haben dürfen, der uns immer wieder ermutigt, diesen Weg weiterzugehen. Wir danken dir für all deine Gnade, deine Treue und deine Liebe. Amen.